Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Mit Britta Mersch. Herzlich willkommen. Morgen soll Joe Biden als neuer Präsident der USA vereidigt werden und viele atmen auf. Zum Beispiel Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in der Forschung und an Hochschulen. Welche Hoffnungen sie an die neue Regierung stellen, das klären wir gleich. Außerdem geht es heute um die Frage, wie das Referendariat abläuft, wenn Schulen geschlossen sind und warum viele Lehramtsstudierende das Studium abbrechen. Morgen ist es soweit, dann wird Joe Biden neuer Präsident der USA.
Campus und Karriere, international.
Viele blicken sehr gespannt auf die Amtszeit des 46. US-Präsidenten. Zum Beispiel können Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an Hochschulen darauf hoffen, wieder stärker gehört zu werden. Immerhin hat Joe Biden den Biologen Eric Lander zum Chef des Büros für Wissenschafts- und Technologiepolitik ernannt und damit ein deutliches Signal gesetzt. Über die Erwartungen der Wissenschaft an den neuen Präsidenten möchte ich sprechen mit Benedikt Brisch. Er ist Leiter der New Yorker Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes. Welche Hoffnungen knüpfen Sie denn an den Machtwechsel in Washington?
Also insgesamt wird sich auf jeden Fall das Klima gegenüber der Wissenschaft ändern. Das ist jetzt schon ganz deutlich zu spüren. Das ist in allen möglichen Verlautbarungen und Entscheidungen schon klar geworden. Während bisher in den vergangenen 4 Jahren die Wissenschaft erleben musste, dass sie nachrangig behandelt oder in Frage oder gestellt wurde oder sogar von Teilen der Gesellschaft angefeindet wurde als elitär und als nicht geeignet für die Lösung von Problemen, ist es jetzt so, dass die Administration sagt, Wissenschaft spielt eine Hauptrolle. Und das ist natürlich auch eine große Erwartungshaltung, der die Wissenschaft dann auch sich ausgesetzt sieht.
Das heißt, man muss sich als Wissenschaftler, als Wissenschaftlerin nicht mehr verstecken. Die Erkenntnisse werden nicht mehr in Frage gestellt, wie das ja unter Trump war, sondern man wird wirklich wieder ernst genommen, was ja wirklich ein ganz deutliches Signal ist für die Wissenschaft.
Richtig. Es ist so, dass beispielsweise bei der Verkündung jetzt am Wochenende, als Eric Lander als Wissenschaftsbeauftragter mit seinem Team vorgestellt wurde, hat Biden das eingeleitet mit den Worten, dies sei die aufregendste oder wichtigste Entscheidung über sein Regierungskabinett. Das zeigt nochmal den Stellenwert, den Joe Biden der Wissenschaft einräumt. Und es wurde betont, sowohl von Joe Biden als auch von der gewählten Vizepräsidentin Kamala Harris, dass evidenzbasierte, wissenschaftsbasierte Entscheidungen die Grundlage für die neue Regierung darstellen. Das ist ein ganz enormer, zentraler Stellenwert, der einfach ein Kontrastprogramm zum bisherigen darstellt.
Jetzt ist es aber schon so, dass es in den USA zahlreiche Spitzenuniversitäten gibt, mit auch wirklich international einem exzellenten Ruf immer noch, kann man ja sagen. Also Harvard, Stanford, Princeton. Wie verändert sich denn jetzt die Situation oder auch nochmal anders gefragt, wie war sie unter Trump und was sind jetzt auch die Hoffnungen, die dann auch mit dem neuen Präsidenten Joe Biden verbunden werden?
Also die Spitzeninstitutionen, die Sie unter den Hochschulen genannt haben, die haben in den letzten 4 Jahren jetzt nicht so sehr leiden müssen. Ihr Rang in der US-Gesellschaft, aber auch in der Welt der Wissenschaft auf dem globalen Level ist eigentlich nicht angefochten worden, sondern es ist bekannt, dass es sich hier um Orte der Spitzenforschung handelt, die auch über enorme eigene Ressourcen verfügen. Man kann jetzt nicht sagen, dass dort eine riesige Beeinträchtigung stattgefunden hat. Allerdings, was stattgefunden hat, ist doch, dass sie sich ausgesetzt sahen, eben diesem allgemeinen Infragestellen des Wertes von Wissenschaft an sich. Ändern wird sich aber wahrscheinlich in den USA, in der Wissenschaft, vor allem etwas hinsichtlich der Frage, wie die Wissenschaft ihre Nachwuchskräfte rekrutiert und in welche Richtung die Frage des sozialen Zusammenhalts in der Gesellschaft sich hochschulbezogen, in welche Richtung das weiterentwickelt wird. Denn man muss sehen, dass auch schon vor der Ära Trump eine sehr starke Erhöhung der Studiengebühren stattgefunden hat. Übrigens nicht nur an den genannten Top-Universitäten, sondern durch die Bank in allen Bereichen der US-Hochschullandschaft sind die Studiengebühren dramatisch angestiegen. Und das hat zu sozialen Verwerfungen und Herausforderungen geführt. Hochschulzugang ist schwieriger geworden zu erreichen, wenn man nicht so ein hohes Einkommen hat. Manche sprechen auch das ist hier so ein Schlagwort, von einem Diploma-Divide. Das heißt, diejenigen, die sich eben Hochschulbildung leisten können und denen, die sich das nicht leisten können und die sich da ausgeschlossen fühlen.
Das heißt, da werden wieder mehr Gruppen an die Hochschulen kommen. Das ist die Hoffnung. Sie hatten ja eben auch schon das Recruiting angesprochen, vielleicht von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern, was ja auch sehr problematisch war aufgrund dieser restriktiven Einreisepolitik. Auch da haben wir ja schon ein Signal bekommen, dass diese restriktiven Visavergaben oder diese Einreiseverbote für Menschen aus mehrheitlich muslimischen Ländern aufgehoben werden, was sich ja letztlich auch wieder auswirkt auf diese internationalen Forschungsnetzwerke, die dann wieder stärker möglich sind.
Ja, da sprechen Sie einen ganz wichtigen Punkt an. Und um zu verdeutlichen, worum es geht, auch wir vom DAAD als eine Wissenschaftsorganisation haben feststellen müssen, dass dies zu Beeinträchtigungen der Zusammenarbeit deutscher und amerikanischer Hochschulen in den letzten Jahren geführt hat. Denn es gab immer wieder Fälle, dass Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die aus Ländern nach Deutschland gekommen sind, für die in den USA keine Visa erteilt wurden, auch nicht für kurze Forschungsaufenthalte, dass diese dann eben nicht an einem gemeinsamen Forschungsvorhaben deutscher und amerikanischer Hochschulen mitwirken konnten. Das heißt, da sind Talente, die wichtige Beiträge zu leisten hatten, zu Forschungsvorhaben daran gehindert worden, daran teilzunehmen. Und das sind auch Effekte, die so eine Signalwirkung in diese Richtung hatten. Hier sind sozusagen Leute dafür verantwortlich gemacht worden, was in ihren Ländern gesellschaftlich oder politisch passiert. Aber vom Standpunkt der Wissenschaft aus würde man ja sagen, dass es auf die Einzelpersonen ankommt und dass man jetzt nicht irgendwie wegen beispielsweise Sicherheit oder Terrorismus Vorbehalten gegenüber Regierungen oder Staaten jeden einzelnen Menschen aus der Wissenschaftscommunity dieser Länder deswegen ausschließen sollte.
Das heißt, die Stimmung ist jetzt schon euphorisch, kann man das so sagen? Oder wie nehmen Sie jetzt die Stimmung im Land, auch was die Wissenschaft angeht, wahr im Moment?
Von Euphorie würde ich vielleicht jetzt noch nicht sprechen. Allerdings ist es so, dass hier in den USA die Emotionen so sind, dass man natürlich eine Berg- und Talfahrt durchlebt hat. Und tatsächlich ist es so, dass die letzten Jahre bedrückend auch auf der Wissenschaftslandschaft sich ausgewirkt haben. Und als dann klar wurde, dass jetzt eine neue Administration gewählt ist, die der Wissenschaft eine hohe Priorität gibt, auch der Weltoffenheit, der Welcome-Kultur und der Tradition der amerikanischen Hochschulen, Talente anzulocken und ihnen eine Chance zu bieten, mitzuwirken an Innovation, Forschung, hat sich schon eine große Erleichterung in weiten Bereichen, wahrscheinlich auch eine gewisse Euphorie breit gemacht. Und das erleben wir jetzt. Die Frage ist, ob die Realität der neuen Regierung dieser Erwartungshaltung auch entsprechen kann. Denn die Herausforderungen, vor denen die Wissenschaft steht und die Gesellschaft insgesamt steht, diese Herausforderungen sind natürlich enorm.
Sagt Benedikt Brisch. Er ist Leiter der Außenstelle des Deutschen Akademischen Austauschdienstes in New York und er hat uns eine Einschätzung gegeben, was die Wissenschaft vom neuen Präsidenten erwarten kann. Gerade diskutiert Angela Merkel mit den Länderchefs darüber, mit welchen Maßnahmen die Infektionszahlen in Deutschland weiter gedrückt werden können. Dass die Schulen über den Januar hinaus geschlossen bleiben, das gilt als ziemlich sicher. Aber vielleicht gibt es auch noch andere Lösungen. Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, der fordert heute in der Rheinischen Post einen Hygienestufenplan. Der müsse regeln, ab welchem Infektionsgeschehen, für welche Altersgruppe, welche Unterrichtsform möglich sei. So könnten dann zum Beispiel für Grundschüler oder für Altersklassen eigene Regeln gelten, denn diese Schülerinnen und Schüler sind besonders auf eine gute Betreuung in der Schule angewiesen. Vielleicht könnte die Zeit der Schulschließungen aber auch eine Gelegenheit sein, mal über ganz neue Bildungswege nachzudenken. Das hat dieser Hörer von Campus und Karriere angeregt.
Bildung unter Corona. Hörerinnen und Hörer erzählen.
Hallo, ich bin ein Lehrer aus Berlin und mein Name ist Marcel Kröner. Die Pandemie zwingt uns derzeit alle in eine Vermittlerrolle, die unserem gewohnten Arbeitsrhythmus so gar nicht entspricht. Es wird darüber nachgedacht, wie wir die Schülerinnen und Schüler im digitalen Unterricht optimal erreichen und kontrollieren können. Dabei werden viele formale Defizite der Ausstattung, der technischen Kenntnisse und Unmöglichkeiten des hybriden Unterrichts diskutiert. Was nicht diskutiert wird, warum wir den plötzlichen Wegfall des getakteten Lernens als Krise empfinden und am liebsten die fächergetrennten Klassenräume und Unterrichtszeiten in die familiären Haushalte digital einrichten wollen. Ich denke, dass diese Situation mehr Chancen birgt, um über Veränderungen in der Bildungsanstalt Schule als Kultureinrichtung nachzudenken, die flexiblere Öffnungszeiten hat, die andere Lern- und Ferienzeiten setzen kann, die in Projekten arbeitet und alters- und fächerübergreifend Wissen vermittelt, die Computerräume als Workspaces organisiert und das gemeinsame Lernen im virtuellen Raum ermutigt. Ich finde, diese Krise hat zukunftsorientiertes Denken verdient, denn Wissen liegt metaphorisch gesprochen auf der Straße bzw. auf der Datenautobahn und nicht nur in geschlossenen Klassenräumen.
Bildung unter Corona. Was erleben Sie? Erzählen Sie uns von Ihrem Alltag in unserer Hörerrubrik und schreiben Sie eine Mail an campus@deutschlandfunk.de.
Wir freuen uns natürlich auf Ihre Nachrichten und vielleicht können wir Sie dann ja bald hören hier bei uns in der Rubrik. Oder wir setzen sogar ein Thema um, das Sie uns vorgeschlagen haben. Ein Hörer hat sich nämlich bei uns gemeldet und er hat uns erzählt, dass die Bedingungen für Referendare zurzeit schwierig sind, wenn sie eben mit Abstand unterrichten müssen oder wenn die Schulen zu sind. Und wir haben gedacht, wir lassen uns das mal erzählen, wie das Referendariat im Moment abläuft. Das beschreibt diese Referendarin, die Lehrerin für Sport und Chemie werden möchte.
Mein Sportunterricht sieht so aus momentan, dass ich mit der einen Lerngruppe gerade eigene Workout, also Fitness-Workout-Videos erstellen lasse.
Erklärt die Berliner Referendarin Stefanie Spiegler.
Ja, das bedeutet, sie kriegen von mir einen Input per Videokonferenz über Fitness und was so die positiven Effekte von Fitness sind, welche Muskelgruppen angesprochen werden.
Ihre andere Lerngruppe soll im Moment ein Sporttagebuch führen und dort die Übungen und Fortschritte festhalten. Ob ihre Klasse das, was sie dort aufschreibt, auch wirklich macht, kann Stefanie Spiegler nur bedingt kontrollieren.
Aber genau, auf die Art und Weise hofft man, dass man da so ein bisschen Impulse setzen kann und es dann auch zur Bewegung kommt.
In ihrer nächsten Unterrichtsstunde wird sie selbst ein Live-Workout mit ihren Schülerinnen und Schülern machen, vor der Videokamera in ihrer Wohnung. Auch wenn ihr Unterricht im Moment den Umständen entsprechend gut funktioniert, richtig gut vorbereitet, fühlt sich die Chemie- und Sportreferendarin durch ihr Studium für den Online-Unterricht nicht.
Komplett digitaler Unterricht war gar kein Thema. Und auch in den Seminaren, muss ich sagen, wurde das nicht so viel behandelt. Es gab jetzt nach den Weihnachtsferien nochmal Input in den Seminaren, weil jetzt eben die Situation auch klar ist, dass wir erstmal zu Hause unterrichten. Und da war es jetzt in beiden Seminaren Thema, aber das erste Mal eigentlich.
Nicht nur der Online-Unterricht stellt die Referendarinnen und Referendare vor Herausforderungen. Als das Unterrichten im Klassenraum noch möglich war, gab es dafür jede Menge Regeln, erklärt Dominik Hölzer aus Altendietz in der Nähe vom Westerwald.
Man darf zum Beispiel nur in eine Richtung gucken, man darf jetzt Schüler nicht an einen Tisch setzen, die sich anschauen, weil selbst wenn sie eine Maske anhaben, also ist ja trotzdem eine gewisse Gefahr. Sie müssen also praktisch zusätzlich noch zu diesem ganzen Arbeitsaufwand, den sie sowieso im Referendariat haben, müssen sie dann natürlich auch noch auf den ganzen Corona-Kram achten und dementsprechend auch den Unterricht gestalten.
Viele didaktische Möglichkeiten, die er in seinem Deutsch- und Religionsunterricht gerne anwenden würde, fallen dadurch einfach weg. Was bleibt, ist häufig nur Frontalunterricht. Und Corona stellt die angehenden Lehrkräfte auch vor logistische Hürden. Denn wenn die Schule geschlossen ist, können auch korrigierte Klassenarbeiten nicht zurückgegeben werden, wie die Deutscharbeiten von Dominik Hölzer.
Die Schüler wissen also jetzt nicht, was sie haben in der Klassenarbeit und sie wissen natürlich jetzt auch noch nicht, was sie für eine Zeugnisnote bekommen. Und deswegen habe ich mir jetzt halt gedacht, auch wegen Datenschutz, dass ich die Schüler einlade, dann einen festen Zeitplan vorher festlege, dass praktisch der erste Schüler um 12 Uhr anruft, der zweite Schüler um 12.05 Uhr, also alles bei mir zu Hause übrigens auf der privaten Nummer. Dann rufen die alle 5 Minuten an, so habe ich es jetzt geplant und dann kann jeder Schüler nachfragen und sich von mir erklären lassen, welche Note er bekommt, warum er die bekommt und so weiter.
Es sind also Improvisationstalent und Fantasie gefragt bei den angehenden Lehrerinnen und Lehrern. Auch bei ihren Prüfungen. Normalerweise haben sie über ihr Referendariat verteilt mehrere Unterrichtsbesuche von ihren Prüferinnen und Prüfern. Dabei müssen sie zeigen, dass ihre schriftlichen Unterrichtsentwürfe auch der Praxis standhalten. Weil es Präsenzunterricht mit Schülern gerade aber nicht gibt, dürfen angehende Lehrkräfte in NRW ihre Unterrichtsstunden simulieren. Ohne Schüler, dafür mit Smartboard und PowerPoint. In einem Seminarraum mit genügend Abstand zum Prüfenden.
Um dann zu zeigen, so und so würde ich den Einstieg machen. Es könnte dann so und so darauf reagiert werden. Den Impuls würde ich verwenden, damit ich dann darauf komme oder auch das Material dann bereitlegen,
sagt Isabel Kröff aus Euskirchen. Wie sie tatsächlich mit ihrer Klasse umgehen würde und wie sie Konflikte löst, kann sie dabei natürlich nicht zeigen. Trotz all der Widrigkeiten fühlt sich Isabel Kröff jedoch gut unterstützt, auch weil der Zusammenhalt unter den Referendarinnen und Referendaren so groß ist.
Man hat eigentlich in der ganzen Zeit selten das Gefühl, wirklich alleine zu sein. Also in den Fachseminaren im ZFSL habe ich das Gefühl, dass durch diese Situation viel mehr Verständnis auch füreinander und die Bereitschaft, miteinander zu arbeiten, dadurch viel mehr gewachsen ist.
Für die Referendarinnen und Referendare gilt gerade also das Motto: gemeinsam durch die Krise im Online- und im Präsenzunterricht.
Friederike Müllander über die Situation von angehenden Lehrkräften, die ihr Referendariat im Moment zwischen digitalem Unterricht und fehlenden persönlichen Kontakten stemmen müssen. Wir haben gerade schon über das Referendariat für Lehrkräfte gesprochen. Andreas Schleicher, der Leiter der PISA-Studie, der ist der Meinung, dass die Praxiserfahrungen in Deutschland viel zu spät kommen, nämlich erst nach dem Studium. Er macht sich deshalb dafür stark, dass die angehenden Lehrer schon im Studium mehr unterrichten, denn das ist zum Beispiel in Finnland so. Und das ist ein Land, das im internationalen Vergleich immer wieder Spitzenplätze belegt. Worauf die Universitäten in Finnland auch Wert legen, dass die Studierenden sorgfältig ausgesucht werden und schon vor dem Studium zeigen, dass sie gut mit Schülerinnen und Schülern arbeiten können. Und wenn man das hier auch machen würde, könnte das auch ein anderes Problem lösen, das es im Lehramtsstudium gibt. Denn viele Studierende brechen das Studium vorzeitig ab. Das zeigt eine neue Studie aus Mecklenburg-Vorpommern, die auch nach den Ursachen geforscht hat. Silke Hasselmann stellt die Ergebnisse vor.
Von 2017 bis Juni 2020 haben Falk Rade schon seine Mitarbeiter vom Rostocker Institut für Schulpädagogik und Bildungsforschung die Studienverläufe sämtlicher Erstsemesterjahrgänge verfolgt, die ab 2012/13 ein Lehramtsstudium in Mecklenburg-Vorpommern begonnen haben. Das kann man tun an den Universitäten in Rostock bzw. Greifswald oder auch an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater. Die Frage lautete, wie viele Erstsemester bleiben ihrem einmal gewählten Studium treu bis zum Abschluss. Fazit, so Landeshochschulministerin Bettina Martin von der SPD.
Das hat sich zwar von der Tendenz her etwas verbessert, aber das Problem ist nach wie vor da. Es gibt zu viel Schwund.
Im Bereich Sonderpädagogik gibt es 20% Schwund, für das Lehramt an Grundschulen 33%. Am höchsten war der Schwund in den letzten 3 Jahren im Bereich Lehramt für regionale Schulen bis zur mittleren Reife. Hier brachten an der Universität Rostock gut 2/3 und in Greifswald sogar mehr als jeder 5. das begonnene Pädagogikstudium nicht zu Ende. Nicht immer sei ein Studienabbruch der Grund, sondern ein Wechsel, gern auch innerhalb derselben Universität oder Hochschule, betont der Rostocker Bildungsforscher Frank Radisch.
Man beginnt zum Beispiel Deutsch und Geschichte zu studieren und wechselt mindestens eines der Fächer. Oder man wechselt in aller Regel zum Beispiel von einem gymnasial studierten Fach, wenn man meint, damit nicht zurechtkommen zu können, in einem anderen Lehramtsstudium, zum Beispiel in das für regionale Schule, also die Sekundarstufen 1 Lehramt. Man kann auch in ein Nicht-Lehramtsstudium wechseln. Das sind Studierende, die im Lande weiter an den Hochschulen studieren, aber eben nicht mehr für das Lehramt zur Verfügung stehen.
Was läuft falsch? Einige Befunde geben Hinweise. So zeigen die Studienverläufe, dass viele Lehramtsstudenten noch nach dem 8. Fachsemester wechseln oder ganz abbrechen und damit kurz vor den Abschlussprüfungen. Interessant auch, wer noch am ehesten durchhält. Das sind die Lehramtsstudenten, die ursprünglich eine mathematische oder naturwissenschaftliche Ausrichtung gewählt haben. In den kultur- und sozialwissenschaftlichen Fächern von Musik über Ethik, Deutsch, Geschichte hingegen klaffen Erwartungen und Realität offenbar am weitesten auseinander.
Wissenschaftliches Denken und Argumentieren hat unterschiedliche Bedeutsamkeit zwischen den Fächern. Und man kann von Schule und von Gymnasien nicht erwarten, dass jede Fachkultur ganz explizit bedient wird, sondern da wird eine allgemeine Argumentierfähigkeit gefördert zum Beispiel. Das betrifft auch solche Instrumente wie Literaturrecherche, die in den Fächern ganz unterschiedlich gehandhabt wird. Oder ein anderer Punkt ist zum Beispiel auch der ganz allgemeine Inhalt eines Faches. Kultur- und Sozialwissenschaften sind in der Vorstellungswelt von Gymnasiasten etwas ganz anderes als die Realität an der Hochschule.
Nachdem bereits eine Zwischenstudie von 2018 erste Hinweise auf Ursachen gegeben hatte, reagierte die Hochschullandschaft von Mecklenburg-Vorpommern. Die Uni Greifswald zum Beispiel kümmert sich neuerdings schon bei der Studieneinführung mit Scouts und Mentoren um die Erstis. An der Universität Rostock wiederum ist mittlerweile einer von 5 Wochentagen der Schulpraxis gewidmet, um zu erreichen, was sich Lehramtsstudenten seit je am meisten wünschen: mehr Praxisnähe schon im Studium. Neben den 27 Millionen Euro, die das Land Mecklenburg-Vorpommern in den nächsten 4 Jahren für eine bessere Lehrerausbildung bereitstellt, will sich Hochschulministerin Bettina Martin auch um die Prüfungsordnung kümmern. Zudem werde sie untersuchen lassen, ob zum Beispiel angehende Physiklehrer tatsächlich denselben Stoff pauken müssen wie künftige Physikprofessoren. Um auch künftig die Studienverläufe der Lehramtsstudenten in Mecklenburg-Vorpommern auswerten und die bisher einmalige Datenbasis ergänzen zu können, werde eine neue feste Stelle eingerichtet, sagt die SPD-Ministerin und ist dabei erkennbar stolz auf den dafür durchaus nötigen Mut. Denn
wir sind das einzige Bundesland, die wirklich so tief in diese Frage hineingeht und wissenschaftlich beleuchtet, wie steht es um die Lehramtsausbildung. Aber meine Prognose ist, dass es in den meisten anderen Bundesländern auch nicht viel besser um die Lehramtsausbildung bestellt ist.
Bislang will es nur das Schweriner Bildungsministerium genau wissen.
Und es gibt noch Nachrichten aus Großbritannien. Die Universität Oxford hat eine Spende von 100 Millionen Pfund bekommen für die Erforschung von Antibiotikaresistenzen. Das entspricht rund 112 Millionen Euro. Die Spende stammt von einem britischen Chemiekonzern und ist eine der höchsten Zuwendungen in der Geschichte der britischen Elite-Uni. Mit dem Geld soll ein neues Institut gegründet werden, das sich mit bakteriellen Erregern befasst, die gegen Antibiotika resistent sind. So will man frühzeitig auf gesundheitliche Gefahren vorbereitet sein.